es war immer in Europa so, wenn Antisemitismus stieg, war es nie gut für Europa. Wenn Juden Europa verlassen haben, war immer klar, dass es eine viel größere Bedrohung auch für Europa gibt. Also deswegen sage ich oft, Antisemitismusbekämpfung ist eben auch die Verteidigung der Demokratie.
Erinnerung an den Holocaust hat viele Facetten. Sie steht nicht nur für sich selbst, sondern sie ist auch Fundament unserer demokratischen Zivilgesellschaft. Wie der verantwortliche Umgang mit unserer Geschichte heute aussehen kann, was sich in Zukunft ändern muss und welche Rolle dabei Holocaust-Gedenkstätten wie Yad Vashem spielen können, das stellen wir in diesem Podcast vor. Mein Name ist Tanit Koch, ich bin Journalistin und meine Gesprächspartnerin ist Katharina von Schnobein. Seit Dezember 2015 ist sie Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission. Ihr wichtigstes Ziel ist, dass alle Formen des Antisemitismus, ob religiös begründet, rassistisch, politisch oder aufgrund von Verschwörungsmythen oder Ressentiments gegen Israel, gleichermaßen ernst genommen und bekämpft werden. Für ihre Arbeit verlieh ihr die israelitische Kultusgemeinde Wien 2021 die Marietta und Friedrich Thorberg-Medaille und erst in diesem Jahr erhielt sie den Rabbi Moshe Rosenpreis der Europäischen Rabbinerkonferenz. Wir sind froh, sie heute bei uns im Podcast zu haben. Frau von Schnobein, herzlich willkommen beim Podcast Zukunft durch Erinnerung. Wenn man Sie als Kind gefragt hätte, was Sie einmal werden wollen, dann hätte die Antwort ja mutmaßlich nicht gelautet, Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission. Was wollten Sie denn als Kind werden und wieso ist es dann anders gekommen?
Also als Kind wollte ich schon immer was mit internationalen Sachen zu tun haben. Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen und ich habe mich immer interessiert, wenn wir internationale Freunde zu Besuch hatten und wenn es einen breiteren Freundeskreis gab als nur den lokalen. Und das war mir eigentlich immer klar. Von daher, als der eiserne Vorhang fiel und wir wirklich sehr nah an der Grenze in Bayern gewohnt haben zu Tschechien, war das so ein Fenster in die Welt. Und ich bin dann auch nach Prag gegangen und habe Tschechisch gelernt und daraus folgte dann die Europäische Union. Also es ist einerseits sicherlich nicht mit dem Fokus Antisemitismus Beauftragte, aber das Internationale war immer da. Und in unserer Familie auch sehr die Diskussion um den Holocaust, die Kontakte nach Israel, das gab es auch immer.
Wie wird man Antisemitismusbeauftragte? Bewirbt man sich da oder kommt morgens irgendwann jemand ins Büro und sagt, ich habe einen Job für dich?
Also ich war schon ab 2010 Beraterin von Präsident Barroso für den Dialog mit Religionen und Weltanschauung und hatte insofern Kontakt mit der religiösen Seite der jüdischen Gemeinschaft. Und als 2015 jemand gesucht wurde als Antisemitismusbeauftragter, habe ich gesagt, das würde mich interessieren. Und dann war ich zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort sozusagen.
Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen, wenn es den überhaupt gibt? Also Sie wachen ja nicht morgens auf und überlegen sich, was tue ich denn wohl heute gegen Judenhass? Wie läuft das stattdessen? Was sind Ihre Aufgaben? Wie groß ist das Team? Was tun Sie, wenn Sie morgens ins Büro kommen?
Es ist sehr vielfältig und das macht es auch spannend. Einerseits die engen Kontakte wirklich zur jüdischen Gemeinde. Ich reise viel, ich treffe gemeinsam mit den jüdischen Vertretern auch Vertreter der Regierung und der verschiedenen Ministerien. Das ist ein wichtiger Teil der Aufgaben. Auf der anderen Seite natürlich geht es darum, konkrete Politikvorschläge zu machen und die auch einzufüttern hier ins System und dann sicherzustellen, dass wenn wir was verabschieden, dass das dann auch umgesetzt wird. Und da geht es so viel auch um Koordinierung intern mit den anderen Generaldirektionen in den verschiedenen Politikbereichen von Bildung zu Sicherheit zu Wissenschaft. Alle Bereiche, die Kommission hat und die relevant sind, da arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Also diese koordinierende Rolle sowohl intern als auch extern und dann natürlich ganz wichtig, die Mitgliedstaaten, die anderen Beauftragten, auch über Europa hinaus. Wir haben ein Netzwerk international mit auch den amerikanischen Vertreterinnen jetzt und Kanada, Lateinamerika, einfach um uns auszutauschen und sicherzustellen, dass wir auf einer Wellenlänge sind.
Es gibt ja Menschen, die ganz massiv von Erfolgserlebnissen im Job abhängig sind und Bestätigung brauchen. Unterstellen wir, dass sie einfach wahnsinnig viel Energie, Zeit, Einsatz, sicherlich auch Emotionen investieren, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und dann kommt Pandemie und auf einmal inszenieren sich Ungeimpfte mit gelben Sternen als Opfer und verharmlosen den Holocaust. Dann kommt Herr Lavrov und darf im italienischen Fernsehen ungestraft mal erzählen, dass Hitler ja auch irgendwie Jude war. Dann ermöglicht eine sogenannte deutsche und internationale Künstlerelite, dass auf der Documenta in Kassel ein einfach krass antisemitisches Werk öffentlich zur Schau gestellt wird, das auch erstmal nur verhüllt wird, bevor es dann endlich abgehängt wird, und behauptet danach noch, die Arbeitsziele ja um Gottes Willen nicht darauf ab, irgendwelche Bevölkerungsgruppen negativ darzustellen, weil Juden als Schweine oder mit Reißzähnen ja null negativ rüberkommen. Und gerade erst musste die UN-Unterorganisation UNRWA, aber auch nur auf Druck, einige palästinensische Mitarbeiter, Lehrer entlassen, die sich für die Ermordung von Juden ausgesprochen haben. Und was ich mich frage, ist, trinken Sie dann bei sowas einfach einen Schnaps und denken sich, okay, ich fange jetzt mal von vorne an. Was macht das mit Ihnen?
Also ich glaube, das ist das Phänomen, mit dem wir zunehmend zu tun haben, dass einerseits wirklich sehr viel passiert. Man muss sagen, gerade in den Strukturen, in der Reaktion der einzelnen Länder und auch der Kommission hat sich wirklich in den letzten 5, 6 Jahren viel getan. Also wir haben allein schon, was den regelmäßigen Austausch mit Vertretern der jüdischen Gemeinde anbelangt, aber dann auch ganz konkret bessere Gesetze, was Hass im Internet anbelangt. Durchsetzung der Tatsache, dass Holocaust-Leugnung, Trivialisierung bereits seit 2008 strafbar ist in Europa und das bisher aber nicht durchgesetzt wurde und dass das jetzt zum Beispiel durchgesetzt wird, die Trainings für die Polizei und für Richter, für Strafverfolgungsbehörden, verschiedene Bildungsprogramme und all das passiert, ja. Aber, so wie Sie sagen, dennoch gibt es immer wieder antisemitische Ausbrüche und Situationen, wo man immer wieder ganz neu davor steht und sagt, das kann doch nicht sein. Ja? Und das ist natürlich was, wo wir dann sofort auch reagieren müssen. Und zum Beispiel in Bezug auf die Propaganda zur Denazifizierung, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Israel und habe dann dort auch ein Interview gegeben, um ganz klar zu sagen, diese Aspekte, diesen Antisemitismus, den können wir so nicht akzeptieren. Das ist inakzeptabel in Bezug auf die Ukraine, aber es ist auch in einem breiteren Sinn mit Blick auf Holocaust-Verzerrung und die falsche Darstellung der Geschichte und die Attacke einer sich demokratisierenden Ukraine, die auch versucht, das Narrativ der Sowjets abzustreifen, inklusive zu einem zumindest ansatzweise einem Teil der Frage der Kollaboration mit den Nazis. Das alles hat ja stattgefunden, auch wenn auch langsam, aber in den letzten 10 Jahren. Und da, glaube ich, ist es sehr wichtig, dagegen zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bereiche, in denen wir sagen müssen, wer ist denn zuständig? Also gerade weil es viele nationale Beauftragte gibt. Also die EU kann sich nicht zu jedem Thema in jedem Mitgliedsland ständig äußern, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dann auch einfach zusammenzuarbeiten mit den nationalen Vertretern.
Das heißt, bei Ihnen halten sich so Erfolgserlebnisse und Frustrationserlebnisse die Waage oder überwiegt das eine oder das andere?
Einerseits natürlich diese antisemitischen Attacken und sicherzustellen, und darum geht es mir in solchen Situationen dann wirklich, dass auch intern in der Kommission verstanden wird, um was es geht. Also gerade zum Beispiel die gelben Sterne auf den Corona-Demos. Also wie vom Internet und von Verschwörungsmythen im Internet sich das auf die Straße begibt und dann in der Mitte der Gesellschaft sich zeigt. Das waren ja keine Extremisten, die diese Sterne getragen haben, sondern das waren Lehrer und wirklich Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Ja. Und da ist, glaube ich, eine große Aufgabe unsererseits, weil das ja auch nicht für jeden sofort ersichtlich ist, das auch intern hier an den richtigen Stellen zu platzieren, damit dann in den jeweiligen Bereichen, zum Beispiel Bildung, solche Dinge auch angesprochen werden können. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, was eben sehr bereichernd ist die Kooperation mit den jüdischen Gemeinden. Also ich lerne ständig dazu. Ich finde, dass es eine sehr offene Kommunikation gibt, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, es besteht Vertrauen von Seiten der jüdischen Gemeinden, um bestimmte Probleme anzusprechen, auch vertraulich anzusprechen, um dann zu sehen, was wir gemeinsam machen können. Und diese Kooperation ist eigentlich das, was mich treibt, ja, was mich auch anspornt.
Vor der Pandemie 2019 hat zum ersten Mal eine Antisemitismus-Arbeitsgruppe der EU-Kommission getagt, die Mitgliedstaaten dabei unterstützen sollte, nationale Strategien zu erarbeiten, die dann umgesetzt werden können. Was war sinnvoll daran? Wie nötig war das? Und jetzt einige Jahre später, was hat es gebracht?
Ja, diese Arbeitsgruppe, die wurde gegründet als Reaktion auf eine Ratserklärung, die 2018 im Dezember verabschiedet wurde, mit Einstimmigkeit mit allen EU-Mitgliedstaaten. Und in der Vorarbeit und in der Verabschiedung und Verhandlung dieser Erklärung letztendlich ist sehr viel passiert und wir haben auch in den einzelnen Mitgliedsländern gesehen, wo es hakt und wo bereits bestimmte Initiativen bestehen oder beziehungsweise auch eine bestimmte Sicht auf die Frage, wie man Antisemitismus bekämpft, wie man das Verhältnis zwischen Antisemitismus und Rassismus sieht, wie man das Holocaust-Gedenken und auch Holocaust-Bildung sieht. Und das kam in diesem Zusammenhang raus. Und das war auch überhaupt nicht einfach zu verhandeln, weil es eben viele Länder gab, die sagten, warum machen wir hier eine Erklärung nur zu Antisemitismus? Das sollte zu Antisemitismus und allen anderen Formen der Diskriminierung sein. Und diese Arbeit, die ein halbes Jahr ungefähr vor Dezember 2018 stattfand, die war ganz zentral, um dann mit der Verabschiedung der Erklärung zu sagen, und jetzt brauchen wir eine Arbeitsgruppe, die sich speziell mit Antisemitismus beschäftigt. Und das kam ja auch nach zum Beispiel der Annahme der Antisemitismus-Definition durch die International Holocaust Remembrance Alliance, ja, und diese Definition zu etablieren als keine perfekte Definition, aber die beste, die wir haben. Und die Mitgliedstaaten auch zu unterstützen und anzuhalten, die zu benutzen und anzunehmen. Und was wir da gemacht haben, ist insofern besonders, weil, und ich glaube, es gibt es auch sonst nicht in dieser Konstellation in der Kommission, dass wir die Vertreter der Mitgliedstaaten und normalerweise dort, wo es sie schon gab, aber das hat auch sehr zugenommen, die Beauftragten plus eine Person aus dem jeweiligen Ministerium des Themas, was wir besprechen. Also das erste Thema war Sicherheit, das zweite war dann Bildung und so, dass man da jeweils eine zuständige Person aus dem Ministerium einlädt und dann einen jüdischen Vertreter aus der gewählten jüdischen Gemeinde. Und das bedeutet, dass wir vor Ort, also in Brüssel, dann, nachdem wir im Plenum diskutiert haben, die Vertreter der einzelnen Länder bitten, miteinander zu reden, um zu sehen, was konkret in ihrer Situation auch gemacht werden kann. Und da hatte ich zum Beispiel spontan nach der ersten Sitzung einen Vertreter aus dem Baltikum von der jüdischen Gemeinde, der gesagt hat, ich hatte mehr Zeit mit dem Vertreter meiner Regierung in diesem Treffen, als ich je in meiner Hauptstadt hatte, ja. Und genau das, darum ging es, sicherzustellen, dass da ein Dialog stattfindet. Das ist natürlich in Deutschland ja sowieso gegeben und vielen anderen großen Ländern auch, aber in manchen kleinen halt nicht.
Sie haben es eben einmal angerissen, dass ja nicht unbedingt Verständnis dafür herrscht, dass Antisemitismus als eigenständige und in gewisser Weise einzigartig, im negativen Sinne einzigartige Form der Diskriminierung gesehen, gewürdigt wird. Wie erklären Sie dann Vertretern von Staaten, die sagen, naja, aber andere Gruppen werden auch diskriminiert, warum müssen denn die Juden irgendwie besonders behandelt werden? Wie argumentieren Sie da?
Also ich glaube, es gibt mehrere Argumente. Das eine ist ganz konkret, dass es im Rassismus normal darum geht, dass man auf jemand herabguckt und den als minderwertig sieht, während es diese Form im Antisemitismus auch gibt und das ist letztendlich der Rassismus, der zum Holocaust, zur Shoah geführt hat. Aber es gibt eben, und das oft gleichzeitig, auch die Überhöhung und die Verschwörungsmythen, dass die Juden alles kontrollieren und zu viel Macht haben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, aus dem sich zum Beispiel auch ableitet, dass es Antisemitismus gibt, auch ohne Juden. Und das ist wichtig auch für die Mitgliedstaaten, die nur eine sehr kleine jüdische Gemeinde haben. Die können trotzdem zum Beispiel übers Internet sehr intensive antisemitische Vorurteile verbreiten, weil dieser Zusammenhang eben nicht unbedingt gegeben ist. Und das wissen wir allerdings in anderen Bereichen ja auch. Also dort, wo man einen Fremden, den man als fremd betrachtet, nicht kennt, ist die Angst sozusagen oft höher. Und dann glaube ich, dass man auch darlegen muss, kompliziert die Situation ist in Bezug auf israelbezogenen Antisemitismus und Auch deshalb brauchen wir da eine umfassende Behandlung. Und da ist auch die IRA-Definition eben sehr hilfreich, einfach um darzustellen, wie komplex Antisemitismus ist. Ja. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass zunächst die Juden betroffen sind und auch sehr direkt betroffen sind und sich angesprochen fühlen und fühlen sollen von Seiten derjenigen, die die antisemitischen Aussagen machen. Auf der anderen Seite ist eben auch ganz klar, es war immer in Europa so, wenn Antisemitismus stieg, war es nie gut für Europa. Wenn Juden Europa verlassen haben, war immer klar, dass es eine viel größere Bedrohung auch für Europa gibt. Also deswegen sage ich oft, Antisemitismusbekämpfung ist eben auch die Verteidigung der Demokratie. Und in diesem Zusammenhang, meistens wird das dann auch verstanden von den Ländern. Aber es gibt natürlich auch ideologische Hemmungen, um das anzuerkennen.
Sie haben es gerade selber gesagt, wenn Juden Europa verlassen, genau das sehen wir ja gerade. Das Institute for Jewish Policy Research in Großbritannien hat vor einigen Jahren neben der Zunahme von Antisemitismus auch eine Zunahme von Auswanderung von Jüdinnen und Juden festgestellt, insbesondere aber nicht nur aus Frankreich. Sie haben, glaube ich, mal davon gesprochen, dass die Situation von Juden und Jüdinnen in Europa mit der von Kanarienvögeln in Kohleminen zu vergleichen seien. Das ist ein ziemlich plastischer, aber auch sehr drastischer Vergleich, denn solange der Vogel singt, ist Atemluft da und wenn zu viel Kohlenmonoxid in der Luft ist, stirbt der Vogel. Sie haben da, glaube ich, eine Art Frühwarnsystem damals gefordert. Wenn es das jetzt gäbe, dieses Frühwarnsystem, stünde das schon auf Rot und würde laut Alarm schlagen aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre? Oder ist das eine Überinterpretation?
Zum einen, glaube ich, die Situation ist unterschiedlich in den einzelnen EU-Ländern. In Westeuropa ist die Situation, wenn es das öffentliche Zeigen von jüdischen Symbolen geht, komplizierter und sicherlich mehr unter Druck. Das muss man ganz klar so sagen. Und die Frage der Sicherheit ist hier eine größere als in manchen Ländern in Osteuropa. Das heißt aber nicht, also die Sicherheit ist ein Teil und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine Zukunft sieht im Land. Aber auf der anderen Seite ist eben auch die Frage, und insofern ist die Frage des Sauerstoffs gar keine so falsche. Ja? Wenn man das Gefühl hat, entweder meine religiösen und kulturellen Traditionen werden hier nicht mehr anerkannt, zum Beispiel, weil das Schächten verboten wird oder immer wieder in Frage gestellt wird. Es geht noch nicht mal dann um das Gesetz, was vielleicht am Ende einer solchen Diskussion steht, sondern schon die Diskussion darum ist eben einfach belastend. Oder andererseits Holocaust-Forschung eingeschränkt wird oder überhaupt das Gedenken an den Holocaust in Frage gestellt wird, falsch verknüpft wird, die Narrative falsch interpretiert werden und historisch einfach falsch dargestellt werden. Das sind auch zwei Bereiche, die sind nicht direkt mit der Sicherheit verbunden, aber sie sind eben für, glaube ich, für Jüdinnen und Juden in einem bestimmten Land sehr belastend. Ich denke, wir müssen das anerkennen und darum, das war auch ein wichtiger Teil der Arbeit und deswegen vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission dann im Oktober letzten Jahres ihre erste EU-Strategie zur Unterstützung jüdischen Lebens und zur Bekämpfung von Antisemitismus verabschiedet, weil wir gesagt haben, das ist inakzeptabel. Es kann nicht sein, dass europäische Bürger sich so bedroht fühlen. Ja. Und da sehe ich doch, dass sich das Bewusstsein gerade auch in der Politik ändert. Es dauert und es ist kompliziert und es gibt immer wieder Rückschläge, aber insgesamt das Bewusstsein ist sicherlich gestiegen. Tatsache ist aber auch, wie wir schon vorher gesagt haben, dass es trotzdem immer wieder antisemitische Vorfälle gibt und oft die Reaktion darauf zu langsam ist und die Akteure, die sich sofort einsetzen müssten, eben nicht den richtigen Reflex haben. Und ich hoffe, dass sich das bessert, auch durch mit jedem Vorfall, der immer wieder vorkommt, dass wir zumindest bessere Mechanismen und letztendlich Frühwarnsysteme auch haben. Und zum Beispiel auf die Documenta 15 gab es ja Frühwarnung, aber man hat eben nicht darauf reagiert. Ja.
Nun haben Sie gerade das Strategiepapier genannt. Was sind denn die Kerninhalte der Strategie?
Also das Herz des Ganzen ist der explizite Wille der Europäischen Kommission, sicherzustellen, dass Juden für sich selbst und für ihre Kinder und Enkel eine Zukunft sehen in Europa. Und alles, was vorgeschlagen wird, und wir haben fast 100 Einzelvorschläge und Initiativen, geht darauf hin. Der erste Teil, da geht es insbesondere um Hass im Internet, um Verschwörungsmythen, um die Etablierung zum einen von sogenannten Trusted Flaggers und Fact-Checker-Netzwerken in ganz Europa, in den verschiedenen Sprachen, aber auch in Sprachen, die nicht europäische sind, aber antisemitische Inhalte nach Europa transportieren. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, damit verbunden auch eine bessere Methodologie zu entwickeln für die Meldung von antisemitischen Vorfällen und auch eine Methodologie, die europaweit benutzt werden kann. Dankenswerterweise hat Österreich sich jetzt da an die Spitze gestellt, um mit like-minded, wie Sie sagen, Mitgliedstaaten, die bereit sind, sich daran zu machen, jetzt eine Methodologie zu entwickeln, gemeinsam mit der Grundrechteagentur in Wien. Und der dritte Aspekt in diesem Bereich ist eine bessere Opferunterstützung. Zum einen durch auch finanzielle Förderung von Organisationen, die das machen, und zum anderen eine Vernetzung der verschiedenen Opferorganisationen europaweit auch wieder. Also ich glaube, dass solche Organisationen, die ja oft klein sind, viel voneinander lernen können, aber oft gar nicht miteinander vernetzt sind und so ein bisschen das Rad neu erfinden. Und da können wir, glaube ich, als EU unterstützen. Der zweite Bereich ist die Sicherheit und die Förderung jüdischen Lebens. Wir sagen ganz klar, dass die Staaten verantwortlich sind, für die Sicherheit zu sorgen, und dass es nicht auch finanziell nicht an den Gemeinden sein kann, ihre Sicherheit selbst gewährleisten zu müssen. Und der andere Bereich ist dann das jüdische Leben. Zum einen ganz viel Projektförderung und Möglichkeit, wirklich jüdisches Leben auch darzustellen. Und da, glaube ich, ist es eben vor dem Hintergrund der Shoah und der Tatsache, dass deswegen die jüdischen Gemeinden so klein sind in Europa, auch Aufgabe der EU, die ja vor dem Hintergrund der Shoah gegründet wurde. Ja. Und für uns muss es ganz klar sein, dass wenn wir es eben nicht schaffen, dass Jüdinnen und Juden hier ihre Zukunft sehen, letztendlich ist dann das europäische Projekt gescheitert. Ja. Und in diesem Zusammenhang geht es eben auch darum, mit Mitgliedstaaten zu sprechen in Bezug auf die Diskussion zu schächten. Wir werden jetzt eine Konferenz haben im Oktober, wo wir die Mitgliedstaaten zusammenbringen mit jüdischen und auch muslimischen Vertretern, um genau die politischen Implikationen von diesen Entscheidungen und diesen Diskussionen deutlich zu machen. Der dritte Teil ist dann, da geht es um Holocaust-Gedenken einerseits und dann Holocaust-Forschung, aber nicht nur Holocaust, sondern auch Forschung zu Antisemitismus und jüdischem Leben, weil da, glaube ich, sind wir in Europa hinterher. Wir schauen oft in die USA oder nach Großbritannien, aber letztendlich haben wir hier wenig Vernetzung und in Deutschland ist vielleicht auch eine Ausnahme, aber in vielen anderen Ländern gibt es dazu sehr wenig. Außerdem wollen wir ganz konkret auch dort wieder Vernetzungsprojekte, also ein Projekt heißt Where the Holocaust Happened, verschiedene lokale Projekte, das kann von Deportationsplätzen bis hin zu Plätzen, wo Jüdinnen und Juden versteckt wurden oder so sein, die sich miteinander vernetzen können und die vor allem markiert werden, weil in vielen Teilen Europas ist das, geraten sie sonst in Vergessenheit. Und was wir auch machen wollen, ist zum Beispiel, um diese Vernetzung der Forschung sicherzustellen, ein europäisches Netzwerk zu Antisemitismusforschung zu kreieren.
Also ein sehr umfassendes Paket, wenn ich es mal zusammenfassen würde, an letztlich Vorschlägen, wie Sie selber sagen, und Handlungsempfehlungen. Das sind ja keine bindenden Vorgaben. Also wenn jetzt ein Nationalstaat sagt, ich kann mir aber Sicherheit gerade nicht leisten, das sollen die jüdischen Gemeinden mal schön alleine bezahlen. Haben Sie da Sanktionsmechanismen? Hat das irgendwelche Konsequenzen, wenn bestimmte Länder, sagen wir mal, den Kampf gegen Antisemitismus weniger ernst nehmen als andere?
Also Sanktionsmechanismen in diesem Bereich jetzt, was die Sicherheit anbelangt, gibt es nicht. In manchen anderen Bereichen, zum Beispiel wenn Holocaust-Leugnung nicht strafrechtlich verfolgt wird, haben wir schon Sanktionsmöglichkeiten. Aber ich glaube zum Beispiel, was die Sicherheit anbelangt, weiß ich auch nicht, ob die Sanktionen dann letztendlich also die richtige Wirkung hätten. Ich glaube, es geht wirklich darum, dann gemeinsam mit den jüdischen Organisationen die einzelnen Mitgliedstaaten zu besuchen und dort mit den Menschen zu sprechen.
Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ja, die was ändern können. Ja. Und da sehen wir durchaus immer wieder Erfolge und auch den Willen, das zu ändern. Und da, glaube ich, ist auch dann das Gewicht der Europäischen Union. Es kommt immer auf die Mitgliedsländer an, ja, aber ist dann durchaus positiv.
Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, ich pick jetzt einfach mal Ungarn raus, dass dort im Kampf gegen Antisemitismus noch keine so ganz konkreten Schritte eingeleitet wurden?
Also Ungarn ist kompliziert. Und zwar, weil es einerseits von Seiten der Regierung durchaus Unterstützung gibt für jüdisches Erbe, für die Renovierung der Synagogen, für auch jüdisches Leben. Und zum Beispiel hat Ungarn als einziges EU-Land eine Reform der Schulbücher durchgeführt, in der sie konsequent von Grundschule bis zum Gymnasium die Schulbücher angeguckt haben, in Bezug darauf, wie werden Juden dargestellt. Und das war ein gutes Projekt und hat letztendlich auch dazu geführt, dass Lehrer da diesbezüglich geschult wurden und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es von Seiten der Regierung, glaube ich, eine Vorliebe für Juden, die als solche zu erkennen sind. Und wenn man ein Foto macht, dann ist auch klar, man hat sich mit einem Juden getroffen. Ja, und die Säkularen oder die Organisationen, die auch im Europäischen Jüdischen Kongress organisiert sind oder im Jüdischen Weltkongress, die werden dann links liegen gelassen. Und das geht halt nicht. Man kann sich da nicht auf die Seite der einen und nicht der anderen stellen. Und gleichzeitig, und das kommt eben noch dazu, über Staatskampagnen Verschwörungsmythen verbreiten, die letztendlich, und das war auch, fand ich sehr interessant, es gab während der letzten Wahlkampagne ja zum einen die Soros-Kampagne, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch Soros neben Juncker als EU-Präsident. Und das war also von zwei Seiten die Idee, von außen kommt da jemand und will uns sagen, wo es lang geht. Und ich glaube, das zeigt auch wieder, wie der Antisemitismus sich verknüpft mit anderen Formen der Verschwörung, die eben für die Gesellschaft als Ganzes dann auch gefährlich werden.
Das Stichwort ist schon ein paar Mal gefallen, Hass im Netz, Antisemitismus im Netz. Sie haben den Verhaltenskodex auf den Weg gebracht und eben auch schon mal angesprochen, der Twitter, YouTube, Facebook und Microsoft in eine Selbstverpflichtung bringt, gemeldete Hassbotschaften, ich glaube, binnen 24 Stunden zu untersuchen und gegebenenfalls zu löschen. Vor ein paar Jahren sagten Sie, es gebe beträchtliche Fortschritte. Das war, glaube ich, noch vor der Pandemie. Würden Sie diese Aussage immer noch so treffen?
Also ich glaube, die Pandemie hat uns gezeigt, in welcher Geschwindigkeit antisemitische Verschwörungsmythen explodieren, wenn plötzlich alle vorm Bildschirm sitzen. Ja. Und die Pandemie fing im März an und im April zu Pessach haben wir Treffen gemacht mit jüdischen Vertretern, weil wir alle baff waren, was da im Netz innerhalb dieser 4-5 Wochen passiert ist. Und wir haben dann direkt eine Kampagne Think Before Sharing initiiert auf Twitter, um zumindest einen Teil davon in irgendeiner Form entgegenzuwirken. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Inzwischen haben sich die Algorithmen ja nochmal sehr viel verbessert. Das heißt, sie verbreiten in viel größerem Maße einfach, ohne dass da menschliches Dazutun noch nötig ist, diesen Hass und die Verschwörung. Von daher, was nötig war, und das hat die EU jetzt gemacht, ist eine klare Regeln für das Internet. Und der sogenannte Digital Services Act, auf den sich die EU jetzt geeinigt hat, verlangt Transparenz gegenüber den Behörden in Bezug auf Algorithmen, verlangt bessere Kanäle, also Beschwerdekanäle sozusagen und die Möglichkeit auch gegebenenfalls die Dinge vor Gericht zu klären in viel konkreterem Maße, als das bisher der Fall war. Mehr Kapazitäten bei den Plattformen, um Hassrede selbst zu entdecken und sich auch in Bezug auf Fact-Checkers und Verschwörungen proaktiver zu zeigen, weil wir wissen, dass die Verschwörungs- Mythen, so wie wir das bei der Attacke auf die Synagoge in Halle gesehen haben, zu Radikalisierung führen können. Selbst wenn es da nicht direkt um Hassrede geht, die Verschwörung selbst kann dann zu katastrophalen Anschlägen führen. Also diese Gesetzgebung, wenn die jetzt umgesetzt wird und greift, wird sicherlich dazu führen, dass die Plattformverantwortliche handeln. Es gehört aber auch dazu, und das ist auch ein Teil der Strategie, dass die Mitgliedstaaten und die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten enger zusammenarbeiten, um Hass im Netz, also um die Menschen, die dahinter stehen, strafzuverfolgen. Und das passiert im Moment sehr wenig. Das ist auch eine Frage der Kapazität und auch des Wissens um nicht nur Antisemitismus, sondern überhaupt die Frage von Volksverhetzung und andere, also wie wir sagen, awful but lawful, ja, Rede, die gerade in Bezug auf Antisemitismus kann man das an der IRA-Definition eigentlich ganz gut sehen. Es gibt alles, was in der IRA-Definition niedergeschrieben ist, ist antisemitisch. Aber nicht alles ist unbedingt illegal. Das ist ganz wichtig, diesen Unterschied auch zu sehen. Aber ich hoffe, dass diese Gesetzgebung tatsächlich zu einer Änderung führt, auch weil die Plattformen bis zu 6% ihres Umsatzes gegebenenfalls als Strafe zahlen müssen.
Was können Bürgerinnen und Bürger selber tun, um dafür zu sorgen, dass der Antisemitismus sich nicht noch weiter verbreitet und, sagen wir so, die Gesellschaft noch weiter vergiftet?
Also im Netz braucht es schon viel Mut. Es braucht überhaupt Mut, um gegen Antisemitismus aufzustehen. Aber im Netz, glaube ich, noch mal mehr, weil jeder kennt die Situation, dass wenn man sich zu bestimmten Themen äußert, dann ein Shitstorm folgt, der einfach auch auf die Psyche des Einzelnen gehen kann. Und aus Angst davor, glaube ich, kommt es sehr oft zu Selbstzensierung. Und die Möglichkeit, Leute zu unterstützen, die bereit sind, sich da zu äußern, das ist ein Teil auch der Strategie. Und da Netzwerke zu schaffen, die wirklich auch als Organisation da Gegenrede leisten. Ich glaube, dass man im privaten Bereich, also im unmittelbaren Umfeld bereit sein soll, und das sollte jeder Einzelne, wenn man antisemitische Aussagen hört, dagegen, also eine Gegenrede vorzubringen. Aber auch das braucht eine gewisse Awareness und ein bisschen eine Vorbereitung, um dann nicht, nachher weiß man dann immer besser, was ich hätte eigentlich das sagen sollen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und leider kommt es ja auch im Sport, vor allem in der Elternvereinigung und so vor. Und da muss man direkt reagieren.
Sie selber sind nicht nur beruflich mit dem Thema befasst und engagiert, sondern sind auch seit einiger Zeit Mitglied des Freundeskreises Yad Vashem e.V. Wie kam es dazu?
Einfach der Kontakt zu Ruth Uhr. Also ich bin
Waren Sie schon mal in Yad Vashem? Haben Sie da Eindrücke mitgenommen?
Ja. Also ich war als 15-Jährige in Yad Vashem mit meinen Eltern in dem alten Gebäude. Und ich erinnere mich, da kam man mit Tränen raus. Ja, das ist ja dann auch geändert worden, weil ich glaube, es ist eine andere Reflexion heute, die aber auch sehr persönlich und sehr, also das geht immer, it goes to the core. Es geht wirklich in tief, wenn man da ist. Und ich war gerade jetzt wieder im April zu Yom HaShoah dort mit der Gruppe der internationalen Beauftragten. Und ich glaube, für uns war es sehr wichtig, dort zu sein zu Yom HaShoah. Einfach um auch zu wissen, warum wir das machen, ja, warum wir diese Arbeit machen. Heute ist Yad Vashem, finde ich, ein Ort, an dem man vielleicht wie in kaum einem anderen die Bandbreite dessen sieht, was die Nazis ausgelöst haben, aber auch eben die Stärke vieler der Opfer, sich entgegenzustellen. Und dieses beide zusammen. Und auch zum Beispiel, da gibt es ja eine Sektion, wo man zeigt, was die Täter für Profile hatten, ja, und wie sie ganz normale Familienväter waren, abends und tagsüber Menschen ermordet haben. Dass das in uns steckt. Und ich glaube, es ist wirklich eine Stätte, wo man sich selbst hinterfragt und sagt, und wenn ich jetzt in der Situation wäre, wie würde ich reagieren? Und ich Also für mich ist das immer wieder, jeder Besuch, in jedem Besuch entdeckt man auch wieder neue Aspekte, die wirklich wichtig sind für die Motivation, für die Selbstreflexion und um auch einen Ansporn zu geben, sich für Zivilcourage heute und für Mut, auch gerade bei jungen Leuten oder so, einzusetzen. Und dafür dient Holocaust-Erinnerung, denke ich. Einerseits natürlich die Namen zu nennen, ja, im Sinne von, solange dein Name genannt wird, bist du nicht wirklich tot. Das ist das eine. Und das andere aber eben ganz klar mit dem Bezug darauf, was bedeutet das für uns heute.
Ich glaube, das waren in einer Antwort gleich 5 hervorragende Schlussworte. Insofern danke ich Ihnen ganz herzlich. Lasse es dabei, danke Ihnen für die Zeit und für die wirklich bereichernden Aussagen und weiterhin alles, alles Gute und vor allem viel Erfolg bei Ihrer wichtigen Arbeit. Danke Ihnen.
Vielen Dank.